Wie sinnvoll sind Amtszeitbegrenzungen auch auf kommunaler Ebene? Die Großen zu begrenzen ist richtig und wichtig, aber wie sieht's mit den Oberbürgermeistern aus? Das frage ich Serge Lochthofen. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, sagen wir. Natürlich auch guten Abend für unsere Zuhörer in Weimar. Da sind wir ja paritätisch. Ich komme sofort auf Ihre Frage zurück, aber wir müssen ja erstmal die wichtigste Personalie für Thüringen heute erörtern. Das heißt, ein neuer Ostbeauftragter ist ja auf dem Tableau. Herr Hirte, ein Abgeordneter, Christian Hirte aus Westthüringen, aus dem Wartburgkreis. Das gab ja viel Gezerre um das Thema, ob das überhaupt noch notwendig ist. Wir haben ja fast 30 Jahre Mauerfall. Frau Gleicke aus Thüringen war vorher und er hinterher. Sei jetzt mal, es ist erstmal ganz gut für Thüringen. Man kann ja hoffen, dass er auch einiges durchsetzt, auch für die neuen Bundesländer. Aber wenn ich jetzt die letzten tatsächlich 30 Jahre überblicke, war das ja doch sehr symbolisch, diese Funktion.
Also Feigenblatt.
Man konnte nicht allzu viel machen. Ich denke an den berühmten Herrn Schwanitz, der war ja einer der ersten, der da so richtig präsent war. Also es war schon ein merkwürdiger Vorgang. Also insofern, ich bin selbst kein großer Anhänger dessen, zumal man nicht weiß, ob die Leute, die das machen, tatsächlich Durchschlagkraft haben. Das ist jetzt bei einem jungen Abgeordneten, der das man, sagen wir auch zu testen. Hat eine steile CDU-Karriere hinter sich, also bis in den Bundestag, profitiert dadurch, dass die sächsische CDU ein miserables Wahlergebnis hatte im September. Das heißt, sie ist etwas abgeschrieben, deswegen sind die Thüringer im Aufwind. Also eine Chance ist auf jeden Fall und wir sollten uns den jungen Mann mal anschauen, ihm zumindest mal die Chance geben, sich zu entwickeln.
Wir bleiben bei Personalien, also diese Feigenblatt-Personal ist das eine.
Das Feigenblatt würde ich nicht sagen, das ist ein bisschen zu viel, das ist ja auch, sag ich mal, auch symbolisch diskutiert worden, ob man auf diese Art und Weise den Osten ganz abschreibt oder nicht. Also an der Person oder dieser Funktion würde ich es nicht festmachen. Es ist okay, dass sie es jetzt gemacht haben. Die CDU hat durch das Wirtschaftsministerium den Zugriff darauf gehabt. Ist auch letztlich etwas, wo man nicht lange diskutieren muss. Aber man sieht es ja auch bei den Entscheidungen für das Kabinett in der SPD. Frau Giffey ist ja auch noch jung. Sie hat Neukölln unter sich gehabt als Bürgermeisterin. Das ist von der Größe her so groß wie Potsdam. Es ist eine große Stadt, sage ich mal, innerhalb von Berlin. Und man kann nur hoffen, dass die tatsächlich was bewirken. Aber ich glaube, die entscheidenden Dinge, die den Osten betreffen, passieren nicht dort. Da sind die Ministerpräsidenten, wenn die sich einig sind und Druck machen und einen Deal machen mit Bayern oder mit Baden-Württemberg. Da kommt viel mehr bei raus, als wenn da jemand irgendwo den anderen auf die Finger schaut und laufend sich meldet und sagt, da muss noch was für den Osten gemacht werden.
Wie ist das denn mit dem Proporz Osten hin oder her? Vor allen Dingen geht es ja um die Landesverbände jetzt bei den SPD-Ministern, da muss NRW mit bedacht werden, da geht es dann um katholisch oder protestantisch. Sollte es nicht eigentlich um fachliche Eignung gehen, um persönliche Eignung?
Das ist richtig, das wäre jetzt so von der Theorie her so. Das praktische Leben ist ja immer so, dass man sich jemanden versucht zu suchen, der sowohl das eine wie das andere abdeckt. Und wenn man die jüngere Leute reinzieht, die bis jetzt noch nicht, sag ich mal, auch die Chance hatten, sich ganz groß zu zeigen, die vielleicht nur im Internen auf sich aufmerksam gemacht haben, dann ist das immer ein Risiko, wo man sagt, okay, das muss man sich anschauen, da entwickelt sich ein Talent oder nicht. Im Grunde ist es so, dass der Osten sich selbst ins Knie geschossen hat. Das heißt, indem man die beiden großen Parteien, obwohl, wie gesagt, die Wirtschaftsentwicklung auch für den Osten besser war, als man es je hätte erhoffen können für die 2000er und 2010er Jahre. Die haben sich durch die Wahlen, schauen Sie mal, die SPD in Thüringen ist atomisiert fast, in Sachsen ist es schon lange dieser Prozess. Die CDU ist zum Beispiel hier und auch dort, vor allem in Sachsen, im Bröckeln. Das heißt, zu erwarten, dass man da größeres Gewicht in den Parteien hat, ist natürlich unsinnig. Und der Osten hat eigentlich eher durch sein Wahlverhalten im September an Bedeutung verloren, denn er gewonnen hat. Ist eine Entscheidung der Wähler. Das ist nicht eine Entscheidung der Politik. Das heißt, wenn die Leute nicht richtig klar im Kopf sind, dann passiert sowas.
Auf unserem kleinen Vorbereitungszettel stehen zwei Namen zusammen, und zwar Poggenburg und Tiefensee. Der eine geht, der andere kommt.
Wir müssen auch noch unsere Kommunalwahl machen. Ja,
das machen wir doch. Also der eine geht, der andere kommt. Poggenburg musste gehen, wollte gehen. Ist das sozusagen die Läuterung, das Kreidefressen der Partei AfD?
Nein, also erstens, Poggenburg wollte nicht gehen. Der hätte gerne noch ein paar Reden gehalten und ihm hat das schon im sehr gefallen, im Rampenlicht zu stehen. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, die Metamorphose seiner Frisur, die deutet auch auf seinen großen, sein großes Vorbild aus den 30er Jahren schon. Er ist einfach lästig geworden, einem Teil der Parteispitze, die natürlich weiß, dass sie nicht am Rande stehen bleiben will, sondern noch mehr von der CDU holen will. Da muss man dann, um das im Süden, in Bayern oder in Baden-Württemberg oder in Hessen realisieren zu können, viel weniger radikal sein. Und das hat der Pockenbock nicht verstanden. Der war ein bisschen schlicht offensichtlich. Dazu kam noch, dass offensichtlich auch in der Landtagsfraktion und in der Partei in Sachsen-Anhalt die alle satt hatten, den Mann. Das heißt, da kamen mehrere Dinge zusammen. Ob das bei Höcke auch passiert, der ist schlauer, auch radikal, der stand ja bei den ganzen Reden da in Pirna. Wir hatten uns damals ja ganz kurz drüber unterhalten. Mich hat ja viel mehr noch als der Herr Pockenburg das Publikum doch interessiert. Es ist ein richtiges Nazi-Publikum gewesen. Und die freuten sich über die, so wie die applaudiert haben, so wie die geschrien haben, das passte tatsächlich dazu. Der Höcke stand dabei und hat selig gelächelt. Das heißt also, ich vermute mal, für den war das ein Warnschuss. Und der wird sich jetzt ein bisschen zurückziehen. Insofern sage ich es mal, Pockenburg ist gegangen worden. Vollkommen klar, weil die Linie in der AfD in Berlin eine ganz andere ist, als die er noch so sich vorgestellt hat. Die Rechtsradikalen haben sie eh im Sack. Die brauchen sie nicht mehr, die wählen sie sowieso. Das heißt, sie wollen mehr in der Mitte fischen. Das ist jetzt der Punkt. Und Herr Tiefensee, ja gut, Herr Tiefensee hat mit dazu zur Demontage von Scholz beigetragen. Ob ihr tatsächlich hier die SPD wieder nach oben führen kann, das muss man sich einfach ansehen. Er ist bekannter als viele andere. Das ist schon mal ein Vorteil. Also das heißt, ein Teil der Leute, die an die Wahlurne gehen, werden sagen, ja, Tiefensee habe ich schon mal gehört und letztlich ist einer aus der Gegend. Also kann schon sein, dass das zieht, aber in der Zeit des Regierens hat er bis jetzt, nun, ich habe ihn öfter mal gesehen beim Durchschneiden von Bändern, ich habe ihn da und da erlebt, aber so richtig sich eingemischt. Möglicherweise auch als zweiter Mann neben Ramelow sich entwickelt. Das hat er nicht. Das war die Hoffnung von Bausewein. Das ist, glaube ich, bis jetzt noch nicht erfolgt.
Wir wollten über Machtbegrenzung reden, also Machtbegrenzung im Großen beim Präsidenten, auch beim Ministerpräsidenten möglicherweise. Ist relativ klar. Wie ist es auf kommunaler Ebene? Sollten Oberbürgermeister auch begrenzt werden in ihrer Amtszeit? Was denken Sie?
Ich bin dagegen eigentlich. Bei Präsidenten, also 10 Jahre ist eine schöne Phase. Normalerweise funktioniert das ja auch in Berlin, sagen wir, in einer ordentlichen Demokratie, dass nach 10 Jahren der Wechsel kommt, weil auch andere mal drankommen können. Es gibt Ausnahmen, also Kohl oder Merkel jetzt. Bei kommunalen Dingen, glaube ich, ist es meistens so, wenn die Leute zufrieden sind, sie kennen denjenigen, wenn sich das halbwegs vernünftig in der Stadt entwickelt, die Kontrolle ist da viel direkter. Das ist nicht so abstrakt. Man kann da wirklich bei den Wahlen sagen, der Mann gefällt mir nicht, der Mann hat jetzt einen Skandal am Bein, der Mann hat versagt in dieser Zeit oder die Frau, dann wähle ich die ab. Das ist hier viel direkter. Insofern glaube ich auch, ist die Kontrollmöglichkeit im Positiven wie im Negativen viel schneller wirksam. Das heißt aber auch, dass jemand auch 20, 30 Jahre lang, das haben wir ja wiederholt in großen Städten gehabt, schauen Sie mal nach München, schauen Sie mal nach Köln oder so, auch bei uns hier zum Teil über längere Zeiträume. Es gibt Gefahren, gar keine Frage, Filz, dass man die gleichen Leute immer wieder sieht, dass man die gleichen Leute bedenkt, wenn es Aufträge gibt. Das ist immer eine Sache, die muss kontrolliert werden. Dazu hat man ja auch ein Stadtparlament. Aber ich würde es als formale Geschichte nicht hier so einführen. Was anderes ist es in China. Da baut sich ja ein zweiter Mauer auf, in einer ganz anderen, pragmatischeren Zeit. Ich amüsiere mich darüber, wie gelassen der Westen das zur Kenntnis nimmt. Man freut sich ja fast darüber, dass das praktisch die Verfassung geändert worden ist und dass das so lautlos passiert, weil man im Punkto China sehr vorsichtig ist und auch ein bisschen Angst hat, da zu schrill aufzufallen. Ich kann mir vorstellen, wenn das der Putin gemacht hätte, was da für ein Geschrei gewesen wäre, da misst man mit zweierlei und dreierlei Maß. Und dass das Trump gefällt, eventuell lebenslänglich die Leute zu unterhalten mit seinen Merkwürdigkeiten. Nun, das ist eben halt noch eine größere Show als die, die er im Fernsehen gehabt hat, der Präsident zu sein. Insofern kommunal, nein, da würde ich das nicht als gut empfinden, aber auf der großen Ebene schon.
Zu einer brisanten Form der Unterhaltung zählt ja jetzt der angekündigte Handelskrieg, der ja schon zum Teil greift. Wenn wir wieder Protektionismus bekommen und dass die Regionen mit Zöllen die Wirtschaftsflüsse unterbrechen und vermeintlich ihren Wirtschaftszweig schützen, dann ist der freie Handel, wenn man den mal als positiv bewertet, doch in Gefahr. Ist diese Gefahr eines Handelskrieges wirklich da oder ist das lautes Geschäpper?
Also es ist keine Gefahr, sondern er läuft. Das ist jetzt schon amtlich im Prinzip, ja. Und es läuft darauf hinaus, wenn wir die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten hören, dass ihm das sogar gefällt und dass er das toll findet. Also Kriege in dieser Form durchaus wohlwollend zur Kenntnis nimmt und auch sie betreibt. Also es ist schon schrecklich, was da passiert. Die Entwicklung hätte ja eigentlich in eine andere Richtung sein müssen. Man war ja dabei zu verhandeln. In Europa hat man sich dummerweise lange gezieht. Man hätte es noch mit Obama durchziehen müssen, TTIP, hat man nicht gemacht. Jetzt hat man die Folgen dessen zu tragen. Die Amerikaner werden natürlich die eigentlichen Leidtragenden der Geschichte sein. Das haben wir schon einmal erlebt bei George W. Junior Bush. Der hatte das schon einmal gemacht, auch bezogen auf die Stahlimporte. Die Folge war, dass wenige tausend Stahlarbeiter ein bisschen länger geköchelt haben, die amerikanische Stahlindustrie noch wettbewerbsunfähiger wurde, weil sie geschützt war und sich nicht weiterentwickeln musste und gleichzeitig auf anderer Ebene 200.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Das heißt, allein schon die verarbeitende Industrie, die Automobilbau, die denken mal, der droht ja den Deutschen mit den Zöllen für importierte deutsche Autos. Im Augenblick ist es so, dass die meisten Autos, die aus Amerika exportiert werden, deutsche Marken sind. Mercedes und BMW. Das heißt, die sind sowohl Importeur in der Hinsicht als auch großer Exporteur der Vereinigten Staaten. Also hier das Ganze mit Zöllen durcheinander zu bringen, das traue ich dem Trump ohne weiteres zu. Aber am Ende werden die Amerikaner damit nicht gewinnen. Trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass der Freihandel heute gut funktioniert. Schauen Sie Afrika, allein auch das Verhältnis zu Europa, wo die Europäer im Agrarsektor natürlich mauern und die Afrikaner nicht mal das wenige, was sie produzieren können, dorthin bringen können. Das heißt, den freien Handel, den wir beide vielleicht hier so uns vorstellen, den gibt es ja gar nicht. Das heißt, da müssen bessere Regelungen rein.
Sagt Sergei Lochthofen und ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Also wir sind ja heute, also bemerkenswert, kurz Nordkorea haben wir gar nicht und wir haben die Zahl des Tages nicht.
Wir sind schon bei 13, 14 Minuten, wir haben eigentlich nur 10 Minuten, aber dann sagen, was wollen Sie besprechen, Herr Lochthofen?
Nein, ich will nicht mehr besprechen, nur wenigstens erwähnen, dass der Waffenexport um 10% in den letzten 5 Jahren gestiegen ist. Also das ist eine totale Überflutung der Kriegsregion mit Waffen, dass mit die meisten Waffen in den Nahen Osten gehen, da wo diese Kriege geführt werden. Und wir eigentlich nicht vorankommen an der eigentlichen Stelle, die uns bewegt, wenn wir das Thema Migration, Flüchtlingsströme, Kriege sehen, dass wir diese ganzen Regionen mit den Waffen füttern, die letztlich uns diese Probleme dann beschaffen. Es ist ja viel erzählt worden davon, dass man eigentlich präventiv mehr tätig werden muss. Das heißt also, Kriege vermeiden. Auf diese Art und Weise werden wir die Kriege nicht vermeiden, indem wir immer mehr Waffen da reinpumpen. Das nur vielleicht zur heutigen Zahl. Also, dann bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und besten Dank, Sergei Lochthofen.
Ja, auf Wiedersehen.
Tschüss.